Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir arbeiten gut, klar, mit dem Wetter ein paar, bisschen mit dem Platz zu kämpfen, aber wir machen es gut, wir ackern, wir trainieren hart und das ist wichtig. Ist halt Fußball, glaube ich, auch normal, dass über Spieler geredet wird. Ich meine, was jeder weiß, wir wissen, was wir an ihm haben. Deswegen das Thema, was jeder weiß, aber nein, dazu kann ich auch nicht. Ich bin hier beim VfB, ich habe Vertrag, ich mache meinen Job, ich trainiere jeden Tag hart hier, dass wir eine gute Saison haben und das für mich ein Hochziehen. Wie gesagt, im Fußball weiß man nie, was passiert. Stand jetzt bin ich sehr glücklich hier, weiß, was ich hier habe und ja, ist ein geiler Verein und ja, freue mich auf die Saison.
Mit den vielleicht für VfB-Fans schönsten Worten der Woche von Jeff Chabot starten wir in den Podcast Nummer 355 mit dem großen Blick auf das Trainingslager des VfB Stuttgart. Ihr habt es gerade gehört, Jeff Chabot bekennt sich zum VfB. Natürlich gibt es auf Transferseite noch auch andere Themen, die vielleicht auch nicht ganz so schön sind. All das bespreche ich, der ganz weit weg sitzt, mit den beiden, die direkt vor Ort sind. Das ist zum einen Philipp Meisel. Guten Morgen.
Einen wunderschönen. Oder Griesti, wie man hier sagt, in Rottach-Egern.
Und zum anderen David Scheu, hi.
Einen schönen guten Morgen vom Tegernsee.
Ihr beide seid im Trainingslager und die erste Frage, die ich an euch habe, die ich mir seit Tagen stelle, weil die einfach wahnsinnig elementar und wichtig ist, wie ist das Frühstück?
Dann lasse ich dem David gern den Vortritt.
Ja, ich bin im soliden Hotel in Kreuth, das ist eine Ortschaft weiter südlich von Rottach-Egern. Und ja, gibt's Semmeln, Käse, Obstsalat und das ist so das Standardprogramm am Morgen. Problem ist ein bisschen, wir haben nie viel Zeit, weil wir dann immer gleich auf den Platz raus müssen oder so, aber so für eine Viertelstunde und ein Espresso reicht's.
Mein Frühstück besteht aus Filterkaffee, Wasser und einer Blutdrucksenktablette. Ich faste gerade tatsächlich. Ich esse nichts zwischen 20 Uhr abends und 12 Uhr mittags. Das heißt, wenn ich nachher die Gelegenheit habe, dann werde ich sie beim Shop verpacken, mir irgendwo hier in einem Imbiss irgendwas holen, gucken, wie ich durch den Tag komme. Und meistens ist das Abendessen das reichhaltige oder die einzige wirklich große Mahlzeit am Tag.
Das siehst du mal. Ich weiß nämlich noch aus unserer Reise, beispielsweise nach Belgrad, wie wichtig das Frühstück ist, wie wichtig ein gutes Frühstück ist. Also Philipp, an der Stelle nochmal der Appell. Aber wir sehen es ja, wir kriegen es mit hier aus der Ferne, aus der Redaktion und unsere Leserinnen und Leser hoffentlich auch. Ihr seid wirklich von morgens bis abends die ganze Zeit auf den Beinen, verfolgt jede Trainingseinheit, schnappt Stimmen auf, sprecht mit Leuten, die vor Ort sind. Wir versuchen und dann natürlich gleich alle Eindrücke vom Trainingslager mit reinzuholen und darüber zu sprechen. Aber wie es guter Usus ist bei uns, gehen wir chronologisch vor und da sprechen wir zumindest mal ganz kurz, Philipp, über das Testspiel am vergangenen Wochenende gegen die Galicia von Celta Vigo, über wieder eine Spielzeit, die man so gar nicht gewohnt ist, die es nur in Testspielen gibt, am Ende ein 2-1 für den VfB. Was nimmst du mit daraus?
Ich nehme daraus mit, dass die Gallegos, wie man die Galicia in Spanien nennt, dass die schon ein spezielles Völkchen sind. Ja? Sowohl die Fans, die da waren, die haben sich, finde ich, super präsentiert, haben ihre Mannschaft immer wieder versucht anzufeuern und waren heißblütig. Und heißblütig waren auch die Spieler auf dem Platz, zumindest die, die tatsächlich auch aus der Region kommen. Aber alle anderen auch. Da war sehr viel Feuer drin, sehr ruppig ging es zu. Neben mir zwei Plätze weiter saß Taifun Korkut, der ja auch mal in Galicien gespielt hat, nämlich bei Real Sociedad San Sebastian. Und der meinte nur, ja, das sind halt Gallegos, die sind so, die sind gleich auf Betriebstemperatur. Ich sage, Taifun, wir haben hier ein Testspiel, das ist 5 Minuten gespielt, die haben eine gelbe Karte und Stiller lag zweimal. Das ist doch nicht, ja, also irgendwie schon speziell, aber es hat sich dann ein bisschen eingepegelt, es war zum Teil auch, ehrlich gesagt, der Schiedsrichterqualität geschuldet, ohne dem Mann jetzt allen zu nahe treten zu wollen, aber da waren ein paar Sachen dabei, die beide Mannschaften die Spiele auf dem Platz mit Kopfschütteln nur noch quittiert haben, ja, und alles in allem stand für mich hinten raus ein Test von sportlich überschaubarem Wert. Im Endeffekt war das eine Konzentrationseinheit mit Gegnerdruck, ja, über 4x30 Minuten, laufen, 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 gucken, dass man halt ein bisschen Minuten in die Beine bekommt. Zum Glück hat sich keiner verletzt. Das gilt auch für die Zuschauer, die diesen Wolkenbruch in dem Bereich des Stadions ohne Überdachung durchstehen mussten. Und dann gab es ein Sahnehäubchen und das war das Tor von Jamie Leveling. Und damit ist für mich eigentlich fast genug gesagt zu diesem Spiel. Wichtig, dass man ohne große Verletzungen durchgekommen ist. Das wird im Verlauf dieser Sendung, glaube ich, noch Thema werden.
Ja, auch weil ganz aktuell natürlich auch am Mittwochabend noch was passiert ist, gerade rund um Angelo Stiller, der dann den im Trainingslager hingelegt hat und dann aber offensichtlich auch mit Folgen, im Gegensatz zu den ersten Minuten im Testspiel gegen Celta Vigo. David, vielleicht mal ganz kurz, wenn man so den Bogen spannt über all das, was man bisher bei den Testspielen gesehen hat. Du bist ja auch schon bei dem einen oder anderen gewesen. Wie nimmst du das bisher wahr? Also wir hangeln uns ja da gerade auch im Podcast natürlich von Woche zu Woche. Die Testkicks, die da waren, Fellbach und Celta Vigo und PSV Eindhoven. Wie nimmst du das wahr, was da sich auf dem Platz darstellt, wenn gekickt wird?
Ja, also ich glaube, bei dem Vigo-Kick sind es zwei Sachen, auf die du da gucken kannst. Das eine ist die körperliche Härte, wie der VfB gefordert war. Und da musst du wirklich sagen, haben sie gut dagegen gehalten. Das ist auch was sie in der Vorbereitung konkret suchen, diese Härte von Gegnern, weil VfB ist ja eine Mannschaft, die viel über Ballbesitz, über spielerische Lösungen kommt. Und da wird es dir in der nächsten Saison wie immer oft passieren, dass du Gegner hast, die das versuchen aus dem Spiel zu nehmen, die auch mal robust agieren. Und da ist es einfach eine gute Schule und da war es gegen Vigo, ja, in den ersten 20 Minuten, ihr habt es angesprochen, schon an der Grenze, dann hat sich's aber auch eingependelt und war in Sachen Physis und Härte ein guter Test und da sind sie auf Stand, würde ich sagen. Fußballerisch, gerade beim Rausspielen von Torchancen, ist noch Luft nach oben. Philipp hat es angesprochen, oder du warst es, 4x30 Minuten ist viel Spielzeit. Und wenn wir schauen, wie viele Torchancen da am Schluss dann bei rumgekommen sind, es gab noch einen Kopfball von Dennis Undorf nach einer Mittelstädtflanke. Ansonsten das Tor von Jamie Leveling ist eine super Einzelaktion, aber halt eine Einzelaktion gewesen. Und ansonsten hat der Trainer auch gesagt, müssen wir da sicher noch was draufpacken, Lösungen mit Ball, Chancen rausspielen und wir werden ja sicher aufs Trainingslager kommen. Das ist in den Tagen bisher hier auch ein Schwerpunkt.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, den David anspricht, die Resilienz. Also das ist was wichtig ist, was auch alle hervorheben, mit dem man spricht hier, dass das ein Punkt war, den man sich ganz hoch auf die Liste genommen hat für die Sommervorbereitung, aber eben auch für die Saison. Das muss ja halten. Ja? Das kannst du jetzt ja nicht nur dir aneignen und dann lässt es da wieder, sondern du musst es ja durchziehen bis Saisonende. Und da haben sie sich gut gewehrt. Das ist tatsächlich so festzuhalten, ja.
Den Eindruck habe ich auch. Ich hatte auch vielleicht nochmal mit Blick auch auf diese Ruppigkeit in der Anfangsphase, Philipp, und dann hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, dass die Mannschaft auch so ein bisschen gewachsen ist, wenn es um Geschlossenheit angeht, also wenn es noch ein Stück weit geht. Also wir haben ja parallel ein bisschen geschrieben, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ist es der VfB Stuttgart oder eine Eishockeymannschaft, die da auf dem Platz ist und sich gerade dagegen wehrt, dass ihr wichtigster Spieler in Anführungsstrichen kaputt getreten werden soll. Also die sind ja wirklich wie so ein kleines Rudel dann auch immer, haben sich mit den Spielern angelegt und ich habe das Gefühl, die lassen sich dann auch einfach nicht mehr so viel gefallen als Team.
Ja, das ist so und das ist hat auch viel, oder andersrum, spielt auch bei dem Thema Integration der Neuen mit rein. Ich habe am Mittwochnachmittag noch mit Ermedin Demirovic sprechen können, der hat das auch auf Nachfrage bestätigt. Ich habe das Gefühl, die Jungen, die sind hier schon, oder die dazugekommen sind, haben nicht nur einfach Qualität, sondern die sind einfach schon sehr lange da. Sofort Teil der Unit, ja, des Rudels. Und so gehen die dann auch mit den Gegnern um. Und das ist wichtig. Ja, also wie gesagt, Fußball ist halt nun mal kein Wattebauschwerfen in bestimmten Segmenten von Spielen oder Saisonphasen brauchst du einfach diese gewisse Mentalität, dieses Rudelverhalten, auch mal Ellbogen raus und einfach garstig sein. Ja, und das, solange das alles sich im Bereich des Regelwerks abspielt, das ist überhaupt kein Thema, das gehört dazu. Ja, das ist diese Sportart. Und das ist gut, das ist ein gutes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen sogar. Und wenn das Bestand hat, ist das was, auf das sich dann alle auch immer wieder zurückbesinnen können. Ja, wenn du an einem kalten, regnerischen Mittwochabend in Braunschweig stehst und alles sind gegen dich, dann brauchst du genau das. Ja, hier in unser Rudel kommt hier gar nichts rein von außen. Wir lassen uns nicht in irgendeiner Form von unserem Ziel und unserem Weg abbringen. Und da ist es gut, dass das jetzt schon in dieser Frühphase der Vorbereitung so zu sehen ist. Man hat das in Reutlingen 2-3 Szenen echt richtig gut gesehen. Ja, man kann von solchen Rudelbildungen halten, was man möchte, aber das ist einfach ein Indiz dafür, dass es da, was die Chemie angeht, in der Gruppe sehr gut bestellt ist gerade.
Und das ist für mich eigentlich so die beste Erkenntnis, auch mit Blick auf die internationalen Spiele, die dann kommen werden. Ich bin mir sicher, dass auch genau deswegen solche Gegner rausgesucht wurden. Wir haben ja auch wir drei in der vergangenen Saison viele Champions League-Spiele mitgemacht und natürlich, wie soll es anders sein, war der VfB dann ein Stück weit auch grün hinter den Ohren, hat da ein bisschen Dinge mit sich machen lassen, die, ne, gerade in Belgrad zum Beispiel, die er nicht mit sich machen lässt, wenn er da ein bisschen Erfahrung drin hat. Und genau, ich glaube, das ist das, was mit Blick auf gerade die Europa League gefragt sein wird, wenn du da auswärts irgendwo hingehst, Hexenkessel, hitzig, nicht alles mit dir machen lassen, sondern dich dagegen stemmen. Und das scheint gerade auch aufgebaut zu werden auf der Mentalitätsebene.
So ist es. Ihr findet der Zusammenfassung vom Spiel auf YouTube. Wir haben ein 90:3 für euch gemacht. Ja, da findet ihr auch das Video danach. Das aktuellste ist eins mit den Eindrücken der ersten Tage hier in Rodach-Egern. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir kümmern uns, bevor wir nochmal zu den Trainingslager-Eindrücken kommen, um die Mercato-Themen, ja, die wir heute auf unserem Zettel stehen haben. Einiges war ja doch los die letzten Tage. Die Lage ist wie immer äußerst volatil. Und es gibt gute und aus VfB-Sicht vielleicht nicht ganz so gute Nachrichten.
Die Lage ist äußerst volatil. Ich habe schon gewartet, auf der Markt ist überhitzt, aber zum Glück kam der nicht jetzt.
Nein, ich bin nicht Freddy Bobic. Das tut mir leid, kann ich nicht
dienen. Und ich glaube, es war sogar Horst Held, weiß ich gar nicht, wer das
Ich glaube, es wurde irgendwann einfach zu einem geflügelten Wort sozusagen im VfB-Kontext. Ich bin nicht sicher, das auch vielleicht mal von Robin Dutt gehört zu haben und so. Also das und heutzutage immer noch in der Branche recht oft zu hören und zu lesen. Von jedwedem Protagonisten.
Deswegen bewahren wir die Ruhe. David, was ihr vor allem mitgenommen habt jetzt aus den letzten Tagen in Rottach-Egern und was wir natürlich hier aus der Distanz lesen und wahrnehmen konnten, ist zum einen Jeff Chabot, den haben wir gehört ganz am Anfang. Sicher eine Top-Aussage, die geht wahrscheinlich auch bei den Fans runter wie Öl, nehme ich an. Wer sich auch noch euch gegenüber geäußert hat, ist Ermedin Demirovic. Das ist ja auch jemand, der, um den es mal immer mal wieder ein paar Gerüchte gab, aber auch der hat sich recht klar geäußert, ne?
Genau, ist bei beiden ja so ein bisschen, sind Gerüchte im Raum gewesen bei Chabot, Juve oder auch Saudi-Arabien. Er ist dann gestern, da gibt's so eine Mixzone, eine kleine am Spielfeldrand, da ist er dann gewesen, hat 5 Minuten gestoppt, gesprochen, ist dann auch auf die Gerüchte angesprochen worden, hat er gesagt, ja klar, kriegt er mit, und dann aber sich relativ klar geäußert, so dass es eigentlich auch keinen Raum für andere Optionen oder Interpretationen gibt. Er ist hier, er bleibt hier, das ist sein Verein und er geht mit dem VfB in die neue Saison. Also das war eigentlich an Klarheit nicht zu überbieten und damit kann man eigentlich davon ausgehen, dass Chabot in der nächsten Saison für den VfB auflaufen wird.
Das gilt für Medo genauso.
Ja,
der hat das vielleicht nicht ganz so deutlich gesagt, aber eben auch gesagt, du, mir ist eigentlich vollkommen egal, was hier an mich herangetragen wird, beziehungsweise bisher ist überhaupt nichts an mich herangetragen worden. Und das, was man da so liest, ist ja schön und gut. AC Mailand, schöner Club, hat man als Kind irgendwie aufgeschaut und so weiter. Alles verständlich, aber der ist mit Kopf und Herz hier. Der hat noch einiges vor. Der möchte auch, glaube ich, für sich ganz persönlich dieses Thema abstreifen, was ihn da letzte Saison doch dann immer wieder begleitet hat, trotz 15 Saisontoren und so weiter, von wegen, der passt ja nicht so rein, also irgendwie schlechte Phase. Kritik gab es ja immer wieder mal zu hören, auch wir haben oft drüber gesprochen, haben immer dann aber auch versucht, das Ganze differenziert zu betrachten. Und ich glaube, das hat ihn schon so ein bisschen angekäst. Ja, ist ja auch logisch, wer hört das gerne über sich selbst? Und ich glaube, da werden wir einen Demirovic erleben, der das gerne loshaben möchte. Und was man so rein optisch gesehen hat, David, korrigier mich gerne, falls du es anders siehst, aber geschlampt hat er nicht, der junge Mann, in den Sommerpausenwochen.
Ja, der hat seine Einheiten absolviert. Und was ich zu Demirovic noch sagen wollte, das ist, die Haltung hat er ja nicht seit gestern. Ich kann mich erinnern, im März, Auswärtsspiel in Kiel, es ist richtig schlecht gewesen vom VfB, vor allem erste Hälfte. Er ist dann reingekommen, hat es 2-2 gemacht. Nach einer Zeit, wo er nicht viel gespielt hat, hat er hinterher auch gesprochen und gesagt, bin nicht zufrieden, möchte mehr spielen, aber ich will mich hier durchsetzen. Das war der O-Ton oben in Kiel. Das ist nicht Rottach-Egern nur, sondern es ist seine Haltung. Und ich glaube, mit diesem Mindset ist dann auch die Grundlage gegeben, dass du das dann auch angehen kannst.
womit wir die beiden vermutlich klarsten Personalien abgehandelt hätten. Hin und wieder unterschiedliche Themenlagen, Aktualisierungen, Meldungen liest man über Yannis Konstantelias. Wir nehmen auf, gerade es ist Donnerstag 9.47 Uhr, gleich gibt es die Verkehrsmeldungen, schöne Grüße, Philipp. Das heißt, es kann sein, dass sich in der Zwischenzeit bei all dem, was wir gerade erzählt haben, wenn die Leute uns hören, schon was getan hat, aber wir geben einfach mal den Stand wieder, den wir haben. Wie ist denn bei Konstantelias gerade, was können wir dazu sagen und oder auch nicht sagen?
Das ist tatsächlich mittlerweile als geplatzt zu betrachten, dieses Thema. Da ist am Abend noch entsprechend alles offiziell auch von PAOK kommuniziert worden. Der junge Mann hat mit einem, neben ihm stand ein sehr bärtiger Owner, Savidis, diesmal ohne Knarre am Gürtel, aber der hat einen neuen Vertrag dort unterschrieben. Der wird nicht zum VfL Stuttgart wechseln, wohlgemut. Und seine Mitstreiter haben bis zum letzten Moment alles versucht. Es gab ja auch eine schriftliche Vereinbarung schon zwischen den Clubs und so weiter. Aber das Ganze ist nichtig und jetzt auch kein Thema mehr. Hintergrund ist natürlich mit zum Teil, dass es massive Fanproteste gab in Griechenland, die Leute auf die Barrikaden sind. Man muss in dem Kontext auch wissen, PAOK hat nächstes Jahr 100-jähriges Vereinsjubiläum und ist seit Jahren so eine Mannschaft, die man immer wieder rupft, die man immer wieder, wo man immer wieder gute Jungs rausnimmt. Tsimas, Ex-Nürnberg, jetzt Brighton, glaube ich. Kulirakis, der in Wolfsburg ist, und jetzt wäre es eben Konstantelias gewesen. Und der bärtige Herr, mit oder ohne Waffe an der Seite, möchte halt noch weiter gerne Owner von PAOK bleiben, weil wir müssen ja darüber reden, wie es da manchmal eben zugehen kann. Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber in Ländern wie Griechenland, Kroatien, Serbien, das kommt schon mal vor, dass dann plötzlich ein kleiner Hausbesuch abgestattet wird, wenn die Leute unzufrieden sind. Und der hat einfach einen, sag ich mal, einen prestigeträchtigen Transfer gebraucht oder eine Verkündung. Und die hat er jetzt erreicht, indem der junge Mann weiter da Fußball spielt. Und damit ist das Thema, glaube ich, auch endgültig durch.
Ja, vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, um auch das Bullshit-Bingo zu bedienen. Also es gab ja, ich kann ja von Dinamo Zagreb erzählen, da gab es ja auch mal einen Sportdirektor, der dort lange was zu sagen hatte, ohne Knarre am Gürtel. Übrigens, Wer diese Andeutung von Philipp Meisel nicht versteht, einmal bei YouTube vorbeischauen, PAOK, genau. President eingeben, dann wisst ihr Bescheid. Also das tatsächlich passiert. Also ganz so schlimm war es in Zagreb nicht. Und was halt da eben der, sagen wir mal, eher der Punkt war, da hat man sich eher sehr damit gebrüstet, wem man nicht alles verkauft hat, für viel Geld. Da war dann eher die Frage, wo ist das ganze Geld hin? Ne? Aber du hast jetzt natürlich die ganzen Modric, Lovrens, Kovacic, Brozovic und. Die sind alle für viel Geld, zuletzt Dani Olmo, der dann dort in der Schule war und dann nach Leipzig gegangen ist. Und deswegen mag das vielleicht aus unserer Perspektive überraschen, dass jetzt ein Verein wie PAOK sagt, nee, machen wir nicht, weil die hätten möglicherweise Kohle für 2-3 Jahre machen können, wo sie dann ohne Europa League irgendwie durchgekommen wären oder so. Aber ich glaube, dieses Jubiläum ist vor allem ein wichtiges Thema, das du angesprochen hast. Die wollen halt auch mal wieder angreifen, die wollen Titel holen. Alle, die es in Griechenland nicht mit Olympiakos halten, kotzen, weil die Conference League gewonnen haben und wollen mindestens genauso gut sein. Panathinaikos erst gestern in der Quali gegen die Rangers raus. Also die griechische Liga, die kämpft wahnsinnig, nicht nur mit ihrem Image, sondern auch mit der fußballerischen Qualität. Und dann ist es halt so, wenn die Fans dann sagen, das ist unser Juwel, und mit allen möglichen Mitteln auf die Barrikaden gehen und dann ein Präsident da ist, der gerne auch vom Volk geliebt werden möchte.
Ja, und dass dann sowas, ich meine, alle, weißt du, alle die harte VfB-Linie im Fall Woltemade feiern, die können eigentlich gar nicht sauer sein. Außer sie sind Bigott. Ja, stimmt. Weil genau das Gleiche ist dort passiert. Die sind standhaft geblieben, die wollten ihren Wonderboy behalten und sie haben ihn behalten und damit ist doch jetzt einfach auch gut. Ja, der VfB Stuttgart ist vorbereitet. Der Trainer hat ja schon im Gespräch, David hat es aufgeschrieben, das findet ihr bei uns auf den Seiten, klar gemacht, dass da schon nochmal was passieren soll, darf, muss, kann. Und auch wenn er jetzt seinen Wunschspieler nicht bekommt, und das war Konstantelias, dann wird trotzdem die sportliche Abteilung, Attacke, danach schauen, dass da in den nächsten 4 Wochen noch was passiert auf diversen Positionen. Wir haben eine Position des vierten Stürmers aktuell, die noch zu besetzen ist. Wir haben einen Qualitätsspieler fürs Mittelfeld, der noch kommen muss, jetzt nachdem der Grieche nicht kommt. Und da wird bald auch vielleicht der ein oder andere Name zu erfahren sein.
Dann spannen wir den Bogen und gehen zu Enzo Mio. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir mal, was der Sportvorstand euch am Rande des Trainingslagers ins Mikro diktiert hat. Bitteschön.
Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass Enzo am Samstag bzw. an Teilen des Wochenendes auch für Gespräche freigestellt wird. Hat ja auch in der letzten Saison eine herausragende Saison gespielt, hat sich gezeigt. Und für ihn steht ja jetzt auch eine sportlich wichtige Entscheidung an. Und da geben wir ihm die Möglichkeit, auch die richtige Entscheidung für seine Zukunft auch zu treffen. Und das wird, ja, wie es aussieht, da sind auch, stehen auch mehrere Optionen für ihn im Raum. Und das wird, wie es aussieht, auch noch einige Tage, möglicherweise auch Wochen in Anspruch nehmen. Und wir sind mit ihm im Austausch.
Ja, Fabian Wohlgemuth, Enzo Mio war erstmal ein paar Tage weg zu Transfergesprächen. Wir haben Philipp in der vergangenen Woche gesprochen, da kursierten noch Vereine wie Galatasaray. Mittlerweile ist ein ganz anderer Verein sehr hoch im Kurs. Ihr könnt mir gleich die Prozentzahl durchgeben. Atletico Madrid. Und ich sag's nur direkt, mein erster Impuls, als ich das gelesen habe, Enzo Mio zu Atletico Madrid wie Arsch auf Eimer. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie der mit Cholo, Diego Simeone da, also das, das ist ein Ding, wo ich sage, ja, das geht. Wie seht ihr es?
Ja, also ist sicher die Option, die gerade die wahrscheinlichste ist und sich abzeichnet. Es ist ja mit der Klausel hin oder her, mit der Ausstiegsklausel auch so, es gibt da noch eine zweite Ebene und das ist auch ein Grund, warum sich das jetzt halt ein paar Tage zieht. Enzo Mio muss sich ja auch mit dem anderen Verein einig werden. Wie plant ihr mit mir? Da wird es ums Gehalt gehen, da werden Trainergespräche geführt. Und das ist ja dann die zweite Ebene. Deshalb war er freigestellt. Das sind Dinge, die im Hintergrund laufen. Geht also nicht nur drum, zieht Atletico die Ausstiegsklausel oder nicht, sondern auch, welche Rolle wird dann Mio einnehmen können. Aber beim VfB geht man nach wie vor davon aus, dass Enzo Mio in der nächsten Saison aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr da ist.
Interessant war, dass er hier quasi nicht gedrosselt wurde, sondern tatsächlich, dass man ihn hier voll hat mittrainieren lassen. Der wollte das auch. Also der hat da keinerlei Anstalten gemacht, in den Spielformen oder so in irgendeinem Zweikampf zurückzuziehen. Der hatte Bock, ja. Und verhält sich top professionell. Das ist, steht völlig außer Frage. Und zu vernehmen ist, es gibt wohl eine Einigung on personal terms, also quasi die der Spieler und der Club sind sich einig und jetzt muss halt diese Maschinerie anlaufen. Ja, wobei, das ist, Signal habe ich auch schon jetzt erhalten, es scheint gar nicht mal Atletico jetzt unbedingt drum zu gehen. Diese, also die wären auch bereit, mehr zu bezahlen. Wenn die Klausel ausläuft, dann läuft sie eben aus. Dann gucken die trotzdem, dass sie Enzo bekommen. Da von Vereinsseite VfB aus wird da auch wirklich, dem werden dem keine Steine in den Weg legen. Dafür ist er zu verdient als Spieler, hat maßgeblich dazu beigetragen, diesen Pokal zu gewinnen und da wird, da ist man eher stolz, dass einer aus der Mitte so einen Weg gehen kann und deswegen wird es da wahrscheinlich hinten raus nicht mehr allzu kompliziert werden.
Ich meine, du musst ja auch sehen, die Klausel und der Marktwert, das sind jetzt nicht Welten, die da dazwischen liegen. Das ist, also da wird immer viel über die Klausel gesprochen. Ich glaube, so die ganz entscheidende Rolle spielt's nicht, weil er kann ja auch danach noch wechseln. Korrekt. Der Marktwert ist vielleicht ein bisschen höher, aber du hast nicht so ein Verhältnis wie beim Girassi damals, der, glaube ich, für unter 20 dann nach Dortmund ist und der Marktwert schon jenseits der 30 war. Von daher ist die Klausel, glaube ich, nicht alles entscheidend in der Sache.
Definitiv. Und auch da gilt natürlich, alle Infos aktueller Natur bei uns im Transferticker nachzulesen, sollte da irgendwann Vollzug gemeldet werden. Philipp hat gerade angesprochen, das Pokalfinale für mich und wahrscheinlich aber auch für viele, wahrscheinlich sicher auch für euch, elementar der Moment, das 1-1 in Hamburg im Relegationsrückspiel. Das war der Moment, der dem VfB den Klassenverbleib gesichert hat, das Stadion dort ruhiggestellt hat. Der hat wirklich in ganz vielen Momenten ganz große Leistung gezeigt.
Erstes Spiel unter Hoeneß.
In Nürnberg.
15.000 Stuttgarter in Nürnberg, Pokal. Da war, das Spiel war so wichtig, nicht wegen dem Weiterkommen. Und auch nicht, das ist das Ergebnis irrelevant. Es ging nur um das Signal. Es ging nur darum, auszusetzen, der VfB Stuttgart ist nicht tot, Leute. Und ist auch nicht tot zu kriegen. Es war so wichtig, dieses Signal dort in Nürnberg auszusetzen oder auszusenden. So muss korrekt. Und da hat Enzo einen Löwenanteil drin. Ja, und immer, das ist einfach so. Der hatte Phasen, wo er nicht aufscheinen konnte oder sein Talent nur aufgeblitzt ist. Aber in wichtigen Spielen, wenn es darum ging, war der immer da.
Das war, ja, fand ich, das so auffällig.
Zeichnet große Jungs halt auch aus, also große Spieler auch aus.
Ja, das ist was mir auf jeden Fall, so werde ich Enzo Mio immer beim VfB in Erinnerung behalten und auch immer weiter beobachten. Finde ich übrigens, ich wollte immer mal ins alte Vicente Calderón bei Atletico mal ein Heimspiel sehen. Ja. Das ist mir leider nicht vergönnt gewesen. Aber Atletico ist wirklich ein Club, den ich sehr gerne verfolge. Sollte es so kommen, wünsche ich ihm echt nur das Beste. Und auch da darf man dann gespannt sein, ob ein Enzo Mio auch da in entscheidenden Spielen da sein wird.
Haben wir sogar einen Kollegen in unserer Mitte, der sich durchaus als Atletico-Fan selbst bezeichnet. Ne? Sportskamerad Ubina, Carlos, wenn du zuhörst, herzliche Grüße. Ja? Viel Spaß in den nächsten Wochen und Monaten, sollte es dann doch so kommen.
Ich bin übrigens kurz dazu noch, als der VfB in Madrid gespielt hat, Champions League, war zwei Tage später Champions League Atletico gegen Leipzig, habe ich mir noch angeguckt im Stadion. Da ist schon laut. Kann dann schon was aufkommen, ist ein ganz anderes Publikum als bei Real. Stadion ein bisschen außerhalb, aber auch wenn es jetzt neu gebaut worden ist und nicht mehr das alte, wo, glaube ich, die Straße unten durchging. Gell? Atletico ist schon speziell. Und dann der Trainer, der am Spielfeldrand Alarm macht, alle animiert, das hat was.
Also selbst wenn ich wirklich nicht weiß, was ich unter der Woche abends mit mir anfangen soll, wenn Champions League Heimspiel von Atletico ist, das kannst du dir immer geben, weil allein atmosphärisch ist das einfach immer top, ja. Und da kannst du bei einem Atletico Heimspiel in der Champions League auch nicht irgendwie wegnicken, weißt du, das kriegst du ja aus der Distanz vor dem Fernseher mit, wie laut es da ist. Deswegen, also David, bisschen neidisch bin ich schon. Vielleicht, Philipp, müssen wir da auch mal hin.
Nein, ich hatte tatsächlich das Vergnügen, das alte Vicente Calderón habe ich vor Jahren schon gemacht. Und zwar, es gab mal, der VfB hat 2013 oder sowas und bei Sevilla auswärts gespielt. Und wir haben einen Trip draus gemacht, sind am Abend davor schon nach Madrid, haben Madrid gegen Liverpool gemacht, also Atletico gegen Liverpool, dann der VfB in Sevilla. Und dann ging es erst wieder nach Hause. Also das war...
Jetzt macht er mich beide neidisch. Jetzt macht er mich beide neidisch. Na gut. Themenwechsel. Sonst reg ich mich noch auf, dass ich nicht gemacht habe, während ihr schon dort wart bei Atletico. Was natürlich ein Thema war, darüber müssen wir natürlich sprechen. Am Montag noch Trainingslager-Ankunft. Ihr wart vor Ort, waren alle Kameras, alle Linsen gerichtet auf Nick Woltemade. Der Moment, in dem er aus dem Mannschaftsbus aussteigt. Wie wird er schauen? Was wird er sagen? Für mich war das alles ehrlich gesagt. Welche Mütze hat er auf? War für mich natürlich, ich bin ja auch gerne dabei, dann Medienkritik zu ihm, gerade von Boulevardesker Seite, ein bisschen oder völlig drüber, um ehrlich zu sein. Aber natürlich interessiert es viele. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie ist Nick Woltemade aus dem Bus gestiegen, aber wie nehmt ihr ihn wahr hier im Trainingslager, der ganze Rummel? Lässt er das alles an sich abperlen? Wie seht ihr die Situation?
Also äußerlich, du kannst ja nicht in den Kopf reingucken, das ist klar, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Trubel nichts mit einem macht. Das ist für mich nicht vorstellbar. Aber äußerlich musst du sagen, es ist wie immer, er lässt sich nichts anmerken. Es ist jetzt nicht übereuphorisch im Training, aber total seriös bei der Sache. Ab und zu mal bei Einheiten wird er rausgenommen, was aber, muss man unbedingt klarstellen, gleich an der Stelle überhaupt nichts mit irgendwelchen Wechselabsichten oder Modalitäten zu tun hat, sondern ist einfach Belastungssteuerung. Er ist ja jetzt gerade erst in der Woche ins Training eingestiegen nach seinem Urlaub und da ist es völlig üblich, dass du das sukzessive aufbaust. Fabian Wohlgemuth hat uns gesagt, die Tests waren gut, die man am letzten Samstag gemacht hat. Also er hat seine Hausaufgaben zu Hause gemacht, er ist fit angekommen und wird da jetzt sukzessive wieder aufgebaut.
Ich achte gerne in solchen Fällen auf die Zeichen, die man auf dem Platz sieht. Ja, also der wird angespielt, der wird gesucht, der ist genauso eingebunden wie davor, der wird nicht geschnitten, der wird zusammen gescherzt, gemacht, getan. Auch die Spieler, mit denen wir gesprochen haben, alle unisono berichtet, ey, es ist wie immer, ja, klar ist da, steht da was, so ein großer Elefant im Raum, aber das beschäftigt uns nicht und auch den Nick scheint es nicht so zu beschäftigen, dass das, was bisher zwischen uns, mit uns war, in irgendeiner Form drunter leidet. Ja. Und dass der natürlich nicht hier mit einem breiten Grinsen durch die Gegend läuft und hier Hof hält, ist doch auch verständlich. Ja, wenn du so Center of Attraction bist seit Wochen, ja, und alle nur wollte hier, wollte da, ja, also das ist doch klar, dass das was mit einem macht. Aber zum Beispiel auch die Szene, Mittwoch war Antonio Di Salvo hier, ja.
U21-Nationaltrainer.
Und der hat natürlich ein paar Jungs dann gleich um sich geschart. Da war Nick auch mit dabei. Und auch da hast du Herzlichkeit, eine Offenheit. Das ist alles ganz normal, ja, dass der natürlich so, sich ein bisschen Richtung Kameras und uns Medienvertretern, aber vielleicht auch beim einen oder anderen Fan nicht ganz so freudestrahlend präsentiert, wie er das bisher getan hat, ist einfach logisch und nur menschlich. Das bringt diese ganze Gemengelage mit sich. Aber das, worum es wirklich geht, das auf dem Platz, da siehst du, dass alles in Ordnung ist.
Und ihr seht's vor Ort. Ich habe es gelesen im Gespräch mit dem Kapitän Atakan Karasor. Auch der hat sich ja geäußert, ne? Und auch nur eigentlich in höchsten Tönen auch darüber, wie wichtig er als Typ ist und dass das die Mannschaft in der Form alles überhaupt nicht tangiert, sondern hier wird einfach gearbeitet. Und Nick Woltemade genießt größte Wertschätzung innerhalb des Teams, warum auch nicht? Also die Leistungen gegen Ende der Saison sprechen ja nur für ihn. Ne?
Es ist übrigens repräsentativ, es ist nicht nur Kara, sondern natürlich spricht der Captain immer ein bisschen für die Mannschaft auch, aber alle Spieler, die hier sprechen im Trainingslager oder angefangen hat es ja schon bei der Kinopremiere, da ist der Maxi Mittelstädt als erster gefragt worden vor ein paar Wochen. Alle sagen, ist kein Thema für uns, es ist ein guter Junge, es wird auch voll integriert und es scheint wirklich intern da nichts zurückgeblieben zu sein. Und ich könnte mir dann auch, wenn es nicht zum Wechsel kommt, voll vorstellen, dass es wieder ganz normal seinen Weg geht und dass es da keine Nebengeräusche gibt und dass auch nichts zurückbleibt.
Wie immer gilt auch hier, alles, was sich aktuell tut, könnt ihr bei uns nachlesen. Nicht nur im Transferticker, sondern auch im Liveblog, den ihr beide vom Trainingslager regelmäßig befüllt, von morgens 8 bis abends 8 und eigentlich auch darüber hinaus, wenn man ehrlich ist. Die Kaderübersicht gibt's auch bei uns zu lesen und ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle einen Punkt und gehen in die Pause und dann geht's gleich weiter.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up to date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Herzlich willkommen in der Nachwuchszentrumsleistungsszene. Nachwuchsleistungszentrumsszene. So ist richtig. Wir haben natürlich, wie immer für euch, auch ein bisschen die Jugendmannschaften und die Frauen im Blick. U19, U17, Brasilienreise, immer noch großes Thema. Die U19 ist zurück, die U17 ist gerade dort. Da gibt's nicht viel zu sagen, außer läuft. Ja, und die Jungs machen da riesige Erfahrungen oder die ganzen Kader. Und bei den Frauen ist es so ein bisschen halb-halb. Es läuft auf dem Platz, die Ergebnisse stimmen. Zuletzt gab es ein 10-0 gegen Wacker München. Ja, mal kurz so im Vorbeigehen in der Vorbereitung. Aber es gab halt auch einen schweren Kreuzbandriss mit Gillian Castor. Schon wieder, muss man sagen. Ja, und unser Kollege, der Gregor Preis, der hat euch aufgeschrieben, Frauensache Kreuzbandriss, Fragezeichen. Warum denn da? Gibt's denn da so viel mehr Kreuzbandverletzungen bei den Damen und wie geht der VfB Stuttgart mit um? Lege ich euch ans Herz. Und wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um die Mannschaft, die am Wochenende im Ruhrpott in die Saison einsteigt und zwar in der dritten Liga und hören uns erstmal an, was Coach Nico Willig uns mitgegeben hat.
Freut mich, dass ich euch das alles mitteilen darf, was bei der VfB U21 ansteht. Am Samstag steht nämlich der erste Spieltag in der dritten Liga an. Gleich bei keinem geringeren als der MSV Duisburg, die als Aufsteiger jetzt zurück in der dritten Liga sind und natürlich als Aufsteiger mit Euphorie und voller Hütte uns ja ein Stück weit ins kalte Wasser springen lassen. Da wird sicherlich einiges los sein und wenige für uns sein in diesem Stadion. Und das bedeutet natürlich für uns, natürlich, dass wir gleich lernen müssen, von der ersten Spielminute an zu schwimmen, weil die Gefahr des Untergehens besteht natürlich bei so einem Gegner, bei so einer Euphorie, in so einer Atmosphäre. Problematisch ist nur ein bisschen, dass wir aktuell nicht wissen, wo wir genau stehen. Das muss ich leider so sagen, respektive wie gut wir aktuell schwimmen können. Unsere Vorbereitung ist ein bisschen zerrissen, muss man ein bisschen differenziert betrachten. Die ersten zwei Wochen lief eigentlich soweit alles im Rahmen, fast schon am Schnürchen. Wir konnten gut mit den Jungs arbeiten, hatten einen guten Einstieg nach der Pause, haben uns gut kennengelernt, hatten das Testspiel in Essingen, das wir deutlich gewonnen haben, hatten aber auch zu Beginn des Trainingslagers das Testspiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz, wo wir, glaube ich, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, da auch 1-0 geführt. Am Ende ging das Testspiel 1-1 aus. Bis dahin lief, wie gesagt, alles in eine gute Richtung, waren dann im Trainingslager, mussten aber dann im Laufe des Trainingslagers viele Spieler an die Profis abgeben, dass die dann auch den Trainingsauftakt hatten. Das hat dann teilweise sogar solche Ausmaße angenommen, dass bis zu 9 Spieler von uns dort dabei waren und das dort eben auch richtig gut gemacht haben. Und das ist auch natürlich ein großer Teil von unserer Zielsetzung, von unserem Auftrag, dass die Spieler, die dann auch oben ins Training dazugehen, dass die da auch positives Feedback erhalten, in gutem Zustand sind, spielfreudig sind. Und das ist uns da gelungen. Deswegen ist es absolut auch der positive Blickwinkel eines U21-Trainers, der sich darüber freut. Ein bisschen der schwierigere Punkt ist dann natürlich, dass dadurch der Kader wesentlich kleiner wurde. Um 9 Spieler kleiner führt dann dazu, dass wir sogar ein Testspiel absagen mussten, weil wir zu wenig Personal hatten, weil wir insgesamt in der Quantität des Kaders einfach zu klein sind und zu dünn sind. Das wissen alle Leute und da versucht man auch noch etwas zu ändern. Bis dato ist es aber noch nicht gelungen. Wir sind da einfach auf einigen Positionen wesentlich zu dünn. Gut, unterm Strich, Duisburg steht vor der Tür, das kalte Wasser wartet. Wir wissen alle, wie knapp das letztes Jahr war, welche starke Leistung des NLZ und des Trainerteams es war, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir wissen auch, dass natürlich da sehr gute Spieler den Verein jetzt in höhere Ligen verlassen haben, was einfach auch ein positiver Effekt ist der dritten Liga und so einer jungen zweiten Mannschaft. Es ist schwierig abzusehen, ob der Klassenerhalt uns sofort gelingt oder nicht im kommenden Jahr. Wichtig ist weniger dieses Thema Klassenerhalt, ja oder nein, sondern das Thema Konkurrenzfähigkeit. Das Ziel ist einfach, eine konkurrenzfähige Mannschaft im Wettbewerb zu haben, die möglichst jung ist. So, und das ist das Ziel. Und wenn das gut funktioniert und die Spieler da eine gute Entwicklung nehmen, dann ist der Klassenerhalt auch absolut machbar. Da bin ich überzeugt von. Und mit dieser Zielsetzung gehen wir daran und versuchen das in Duisburg am Samstag gegen alle bisherigen Widrigkeiten trotzdem mit großer Vorfreude uns der Herausforderung zu stellen. Und ja, vielleicht gelingt uns das ja, da sehr, sehr schnell zu schwimmen und da eine große Überraschung zu schaffen.
Soweit Nico Willig, der Trainer des VfB 2 vor dem Drittligastart in Duisburg am kommenden Wochenende. Ich finde das immer super, wie er da alle Aspekte beleuchtet und sowohl die positiven Sachen sieht als auch die weniger positiven Sachen. Und mein Eindruck ist aber, dieses Team ist schon absolut scharf gestellt auch auf diesen Samstag und auf das, was da jetzt losgeht. Und da ist, glaube ich, auch ein 1-5 gegen Freiberg, Philipp, irgendwie auch schon kein Thema mehr.
Nein, ist kein Thema mehr. Und da ist auch da ist auch jetzt eine gewisse Wagenburg-Mentalität gefragt tatsächlich. Ja, also wir sitzen jetzt hier am Donnerstagmorgen und am Mittwochabend hatte Nico Willig alle 3 Torhüter, die er in seinem Kader hat, nicht zur Verfügung, weil die waren alle hier. Die standen alle hier auf dem Platz, ja. Dazu noch Čatović, Penna, Korkut. Bis auf Penna sind alle abgereist. Die sind jetzt alle auf dem Weg, werden mit der Mannschaft am Freitagmorgen ein einziges Mal trainieren, Abschlusstraining, dann geht's in Bus und ab nach Duisburg und dann dort Tageshotel, Samstagsspiel. So. Penna bleibt bei den Profis, bis auf Weiteres, hat sich hier so präsentiert, dass Sebastian Hoeneß ihn nicht hergeben möchte. Gutes Zeichen erstmal zu Lauri, auch da findet er eine Geschichte von mir auf den Seiten, wie Lauri Penna es in den Profifußball schaffen will und was der Zillenbucher Brenner damit zu tun hat.
Packen wir euch in die Shownotes.
Genau, Leute, die aus der Gegend sind, wissen, was gemeint ist. Alle anderen lesen das gerne. Und Da wird's also schon drum gehen, jetzt sehr, sehr eng zusammenzustehen, um dieses Stahlbad zu meistern. Ja, Duisburg, Aufsteiger, Euphorie, wahrscheinlich ausverkauft. Da ist, also das ist ähnlich wie letzte Saison, als man als Aufsteiger nach Rostock ist und gleich dieses Brett Ostseestadion vor sich hatte, nachher mit dem 1-1 heimkam. Das wäre ein ideales Ergebnis für Nico Willig und seine Jungs, wenn sie das mitbringen würden. Die Vorbereitung ist zerrissen gewesen. Also sowas habe ich auch als Beobachter selten erlebt bei einer VfB-Mannschaft, dass es sowas gibt oder gab, noch eigentlich noch nie. Und dann hast du jetzt noch die Thematik, Nico Lassessa, Nasenbeinbruch, ist gerichtet worden, die Tage, wird vielleicht, wenn es reicht, Punktlandung mit einer Maske auflaufen können in Duisburg. Dann gab es wohl noch eine weitere schwere Verletzung im Kader. Also es ist alles andere als planmäßig, was da abläuft. Und es ist Nico Willig sehr hoch anzurechnen, dass er mit einem Optimismus diese Sache angeht. Der könnte auch ganz andere Dinge von sich geben. Ja. Klar ist aber auch, dass der VfB Stuttgart, glaube ich, diese 4 Wochen Transferphase noch nutzen wird. Da wird möglicherweise was passieren müssen, um die Qualität insgesamt in der Truppe noch ein bisschen zu erhöhen.
Ja, und da werden jetzt auch die ersten Wochen einfach schon ganz wichtig. MSV Duisburg, du hast es angesprochen, ist ein Aufsteiger und natürlich ist das erklärte Ziel des VfB, den Klassenverbleib zu schaffen in der dritten Liga. Das wird eine enge Kiste, weil vergangene Saison schon eng ist aber ganz klar. Und wenn du dann natürlich jemanden hinter dir lassen willst in der Tabelle, dann sind es ja die Aufsteiger. Also das sind ja die ersten Gradmesser, wo du sagst, hey, das sind die vermuten wir irgendwo da bei uns tabellarisch, und den Punkt abzunehmen wäre halt dann einfach schon mal wichtig, und einfach um zu sehen, wo man einfach auch steht dann in den nächsten 2-3 Wochen. Ne?
Ich glaube auch, dass das was ist, worauf Nico setzt, also so einen gewissen Überraschungseffekt. Ja, denn ich habe kurz vor der Aufnahme mal mit ihm telefoniert, werde auch nochmal ein Stück aufschreiben mit Blick jetzt auf den Ligastart. Das gibt's dann zu lesen Freitag oder Samstagmorgen. Überschätzen wird uns ganz sicherlich keiner. Ja, weil natürlich ist in der Branche ja auch der Blick da auf die anderen. Was machen die? Wie lief die Vorbereitung? Wie stehen die da? Was ist da? Und wenn man das sieht, dann kann man auch als Aufsteiger Duisburg vielleicht auf den Trichter kommen. Naja, die könnte man eigentlich schon putzen. Ja, und was Besseres kann Nico und seinen Jungs ja eigentlich gar nicht passieren.
Definitiv, zumal auch in der vergangenen Saison, du hast es angesprochen, das 1-1 in Rostock. Was ich finde, in der vergangenen Saison ein maßgeblicher Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib war damals der sehr überraschende Auswärtssieg beim 1. FC Saarbrücken am Freitagabend. Der erste Auswärtssieg der Saison kam recht spät, aber war so ein bisschen der Startschuss für das, was dann kam. Und muss man auch an der Stelle natürlich auch ganz klar sagen, das ist genau das, was auch dann diese großen Vereine mit riesen Fanmassen dann wahnsinnig fuchst. Du willst nicht zu Hause gegen eine Zweitvertretung verlieren. Und auf diesen Effekt, glaube ich, setzt Nico Willig. Und allein, wenn du ihn gerade schon zitiert hast, ich kann mir richtig vorstellen, auch mit welcher Tonalität er das gesagt hat. Das wird schon gut. Wir drücken auf jeden Fall auch hier die Daumen für eine erfolgreiche Saison des VfB 2 in der dritten Liga und halten euch da natürlich auch Woche für Woche auf dem Laufenden. Ob es Woche für Woche auch ein Update von Nico Willig geben wird, weiß ich nicht, aber bestimmt hin und wieder mal. Ne?
Also ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir eine gewisse Regelberichterstattung auf den Seiten haben werden. Ob das dann jede Woche auch mit einem Redebeitrag im Podcast ist, wird man sehen. Aber Fakt ist, wir haben natürlich da ein Auge drauf, wie sich die Jungs schlagen, klar.
Und wir haben ein Auge auf das, was sich im Trainingslager tut, wo ihr beiden unterwegs seid. David und Philipp, ihr seid jetzt schon einige Tage in Rottach-Egern. Ich habe diese Bilder gesehen von Montag, Dienstag. Ich kann es nicht anders sagen, es hat geschifft ohne Ende. Also, wie ist es denn gerade so und ist die Stimmung auch aufgeheitert, möglicherweise wie das Wetter? Wie nehmt ihr das alles wahr? Immerhin, ich glaube, das kann man schon als positives Zeichen werten. Das Trainingslager ist nicht abgebrochen worden, wie vor 2 Jahren schon mal.
Nein, die Sorge gab es ja tatsächlich. Hat auch der Trainer dann am Samstag in Reutlingen gesagt, mal hoffen, dass es sein erstes komplettes Trainingslager wird, was es ja jetzt ist. Weil vor 2 Jahren, du hast es gesagt, ist es abgebrochen worden. Vor einem Jahr gab es die Japan-Reise, jetzt das erste komplette Trainingslager, seit Sebastian Hoeneß beim VfB ist.
der Platz hält. Also du hast natürlich schon die Pfützen, gerade so Montag, Dienstag und so ist der Ball nicht immer ganz rund gelaufen, aber für das, was da runtergekommen ist, liegt er wirklich top da. Das muss man sagen. Man kann da gut drauf trainieren, ohne Einschränkungen. Und mittlerweile hat es auch, wir sind nicht mehr bei Montagsverhältnissen, als es nur einmal geregnet hat am Tag, sondern es kommt immer wieder ein bisschen was. Aber es ist wirklich so, dass du da trainieren kannst. Wir hatten auch trockene Einheiten hier in Rottach-Egern. Also die äußeren Bedingungen, die passen. Und ist vielleicht auch besser, bei 18 Grad zu trainieren, als bei 35, denke ich mir.
Also ich blicke hier aus dem Fenster in meinem Ferienapartment. Und ich sehe sowas wie Sonnenschein.
Nein!
Es hat auch, glaube ich, seit gestern Abend wann kam ich ein? 10:30 ungefähr war ich zu Hause nach einem langen Pappküssabend. Und da hat es ein bisschen genieselt, aber in der Nacht hat es aufgehört und seitdem ist trocken.
Lasst uns mal kurz hören, wie der Trainer die ersten Tage hier einordnet, denn auch er hat sich am Rande des Trainingslagers euch gegenüber geäußert. Sebastian Hoeneß, bitteschön.
Ja, bis auf den Regen ist alles top. Nein, wir fühlen uns wohl. Hotel ist gut, sehr gutes Essen. Platz muss ich sagen, für das, dass es hier seit Tagen regnet, auch noch im guten Zustand und trotzdem macht sich jetzt langsam bemerkbar. Nein, aber wir freuen uns hier zu sein, hoffen natürlich, dass wir ein bisschen Sonne jetzt langsam mal sehen dürfen. Aber wir werden, egal wie es kommt, das Beste draus machen.
Ja, auch der Trainer kann sich nicht ganz vor dem Eindruck freimachen, dass es geregnet hat an den ersten Tagen, aber auch bei ihm, und das ist, finde ich, das merkt man generell bei all den Protagonisten, die man hört, das Glas ist halb voll, man freut sich auf die Einheit, man freut sich auch auf das Zusammensein, habe ich den Eindruck, auch mal so eine Woche, ohne dass natürlich irgendwann der Lagerkoller kommt. Wie ist das für euch? Wie ist die Mischung so aus konzentrierter Arbeit, Lockerheit, Teambuilding, das gehört ja auch alles so ein bisschen dazu. Was kommt da so bei euch an Eindrücken ran?
Ich finde es sehr knackig. Das sagt man immer gerne, es geht sehr intensiv zur Sache, aber gerade die Einheit unter diesen erschwerten Witterungsbedingungen, also ich habe selten so eine Intensität in einem VfB-Vorbereitungstrainingslager gesehen. Da geht es ordentlich zur Sache. Das ist auch, immer wieder muss mal einer kurz raus und zwickt und tut es ein bisschen weh. Da wird auch in den Zweikämpfen ganz, ganz wenig nur zurückgezogen. Atta beispielsweise ist ein gutes Beispiel, der Kapitän hat, glaube ich, kriegt fast in jeder Einheit ordentlich aufs Holz, ja, in guter alter Kreisliga-Manier gibt's da schon mal zur Sache, jetzt natürlich ohne bösartig zu sein, aber man sieht halt klar einen Unterschied, ob die Profis auf dem Platz, die können das ja auch sehr, sehr gut differenzieren selbst, ja, ob das jetzt hier ein bisschen Ringelpiez ohne Anfassen ist oder halt mit Anfassen, ja, und hier wird gerade angefasst.
Und Philipp, wir haben uns ja gestern am Trainingsplatz drüber unterhalten, da werden auch schon mal Zweikämpfe laufen gelassen, die vielleicht in der Liga dann auch mal weggepfiffen werden würden. Also diese Härte wird schon auch vom Trainerteam gefordert und forciert. Eine Sache noch, die trainieren nicht nur hart, sondern auch lang. Sind ja immer zwei Einheiten am Tag und das ist nicht so 70, 80 Minuten. Am Dienstagmorgen ging es 2,5 Stunden. Am Rand vom Trainingsplatz ist ein Zelt aufgebaut, ein weißes, stehen Fitnessgeräte drin. Da sind sie regelmäßig morgens eine 1/2 Stunde, bevor dann die erste Einheit losgeht. Also man versucht schon, Grundlagen zu legen für eine Saison, die ja wieder einiges abverlangen wird mit der Mehrfachbelastung.
Und es ist tatsächlich also nicht als Konditions- und Grundlagenarbeit zu verstehen. Ja, das findet in der Sommerpause statt. Das müssen die Jungs alle in ihrem Urlaub machen mittlerweile. Ja, Laufpläne, dies, das. Aber dieses klassische Resilienzthema, wir haben es schon angesprochen, ganz eingangs der Sendung, ja, Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit, Spannungsaufbau, ja, du siehst auch, finde ich, inhaltlich, jetzt fußballerisch inhaltlich auf dem Platz gar nicht so viel Neues, hat auch der Trainer auf Nachfrage schon mehrfach gesagt, wir haben unser Ding und wir stärken das, was wir haben. Du siehst also ganz viel Steilklatsch, Steilaufbaugeschichten, schnelle Seitenverlagerung, druckvolles Passspiel, aber kurz eher angelegt und so weiter, ja, stiller, absoluter Mittelpunkt, ja, also der wird weiterhin Dreh- und Angelpunkt der Geschichte sein beim VfB Stuttgart, und das bringt uns leider gleich zu der schlechten Nachricht der letzten Stunden, denn in diesem Trainingslager in Rottach-Egern wird Angelo Schiller den Platz nicht mehr betreten.
Es ist passiert am Mittwoch, späten Mittwochnachmittag in der zweiten Einheit des Tages. Ich habe nur das erste Bild gesehen, das ihr in unseren Redaktionskanal reingehauen habt. Angelo Stiller liegt am Boden, schmerzverzerrt. Ich meine, es ist das Sprunggelenk, das schon gegen Augsburg betroffen war. Korrigiert mich, das linke, ne?
Ja, ist, das ist so, ja.
Und ja, ist dann barfuß rausgehumpelt. Diagnose wird im Lauf des Tages erwartet. Auch an der Stelle packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr alles aktuell lesen. Natürlich ist eine Ferndiagnose fehl am Platz, aber nee, der Eindruck war auch so, diese Woche wird es eher nichts mehr. Und dann ist, glaube ich, abzuwarten, wie schwerwiegend einfach die Verletzung ist, was dann den Heilungsverlauf angeht. Ne?
Der Eindruck war aber auch, dass es möglicherweise doch noch gut in Anführungszeichen ausgehen kann, denn es ist direkt vor meinen Augen passiert. Ich habe die Szene komplett gesehen. Das war so eine Art Rutschen. Dann hat er versucht, quasi die Richtung zu ändern und ist dann mit den Stollen im Rasen hängen geblieben. Ja, aber es war kein Gewicht auf dem Fuß, der umgeknickt ist, also kein Körpergewicht. Er hat natürlich auch keine Einwirkung von außen. Er ist selbstständig und mit voll auftretend vom Platz gegangen, klar humpelnd, aber also ich habe zumindest die Hoffnung, dass es dann doch vielleicht nur auf ein, zwei Wochen Drosselung rausläuft, anstatt wirklich was Schwerwiegendes. Auch eine Schwellung habe ich nicht gesehen im ersten Moment. Da kann sich natürlich alles ändern, logischerweise. Wir sind jetzt einen Tag später schon nach der Szene. Aber für mich sah es im ersten Moment so nicht so gravierend aus, als dass wirklich mit einer langen Ausfallzeit zu rechnen ist. Ich hoffe, ich täusche mich nicht.
Wie er vom Platz gegangen ist, oder sah jetzt nicht unrunder aus als gegen Augsburg. Du hast es gesehen.
Genau. Ja, also. Genau. Und es ist halt so, also das Problem ist ein bisschen, dieses linke Sprunggelenk ist sein Weak Spot. Das wissen leider auch die Gegner. Ja, wenn du siehst, wo der getackelt wird, wie der getackelt wird, auch gegen Vigo. Selbst die wussten das. Ja. Und was man halt auch beobachten konnte, denn Ray Best war sofort da, hat ihm den Schuh ausgezogen, Socken ausgezogen, ist dann barfuß vom Platz. Der tapet es nicht. Ja, es gibt ja, da gibt's ja so eine Art Glaubenskrieg. Die einen tapen, weil sie eben dann sagen, hey, ich habe dann Stabilität und dann passiert erstmal nichts. Und die tapen auch in Trainingseinheiten. Und die anderen sagen, tapen ist Haram, tapen ist Lava, ja, weil eben durch das Tapen die Stabilität von außen kommt, die eigentlich deine Muskulatur selbst aufbauen muss, ja, und dein Körper, wenn er eben da frei in seiner Bewegung ist, das ist, glaube ich, auch nie aufzulösen zwischen den Medizinern und Experten, die da unterwegs sind in diesem Sektor. Ja, und
auch dazu,
wie gesagt,
kommt,
man muss abwarten, was da jetzt rauskommt. Die haben ihn sofort vom Platz gefahren ins Hotel und dann noch am Abend, meine ich sogar, nach Stuttgart. Da wird er jetzt heute im Donnerstag Tagesverlauf untersucht werden, dann sieht man, was rauskommt.
Und auch dazu kommt ja übrigens auch die mentale Komponente. Auch das darf man nicht unterschätzen. Wer von euch hatte schon mal ein Bänderriss? Hand hoch?
Boah, ich kann sie gar nicht mehr zählen.
Ja. Nein, glaube nicht.
Ja, also nein. Es ist, ne, also jeder, der das mal hatte, dieses Gefühl, wenn dann wirklich mal alles dick und grün und blau und sonst was. Und dann ist auch die Frage, wie gehst du mental damit um? Bei mir war es so, kann ich gerne sagen, ich hatte da schon so Schutzhaltung, war da schon ein bisschen, ich habe auch wahrscheinlich auch zu lange, ich hatte getaped und war da zu lange so unterwegs. Das ist auch wirklich so eine Glaubensfrage. Gehst du direkt wieder in die Vollen oder nimmst du den Schutz noch mit? Und es ist im Kopf auch mit dabei, ne? Du gehst, davon kann man sich, glaube ich, auch als Fußballprofi nicht ganz frei machen. Wenn man mal so eine Verletzung hatte, dann willst du einfach, dass die nicht nochmal passiert und dementsprechend vielleicht auch direkt bist auch noch sehr, sehr sensibel und reagierst dementsprechend, auch wenn da wieder irgendwas wehtut. Ich hoffe, ich täusche mich nicht.
Ich glaube, ich habe noch Fotos von meinem letzten auf meinem Smartphone irgendwo. Aha-Training bei Eintracht passiert, Donnerstagabend. Und ich bin von der Waldau noch ins Katharinenhospital selbst gefahren, in Notaufnahme zur Untersuchung. Und als ich in der Notaufnahme ankomme, sah mein Fuß schon aus, als ob es eigentlich, also dass es ein menschliches Körperteil so anschwellen kann. Das war mir auch nicht bewusst. Aber
das sah bei mir aus wie eine Silvesterrakete.
Und dann, das Geile ist, geil in Anführungszeichen, aber wenn die Schwellung so krass ist, dass eigentlich deine Zwischenräume deiner Zehen zuschwellen, sieht dann aus, wie wenn du so eine Ente wärst, wie so Schwimmer heute hättest, weil alles voll ist und ach Gott, war das ekelhaft. Okay, gut, wir schweifen ab.
Wir wünschen auf jeden Fall Angelo Stiller wirklich gute Genesung und hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Auch da muss man muss die Diagnose abwarten. Wir sind keine Mediziner, aber ja, ich denke beispielsweise an die Szene, Zverev knickt um in Paris und muss dann auf dem Rollstuhl rausgefahren werden, weil du gewusst hast, da ist sehr viel mehr noch kaputt als nur die Bänder. Wir hoffen einfach auch, ob der Wichtigkeit, ihr habt sie angesprochen, von Angelo Stiller innerhalb des Teams, rein spielerisch, taktisch, technisch, dass es nicht allzu lang ist. Lest ihr natürlich bei uns und wir packen euch das auch in die Shownotes. Vielleicht noch ein Punkt, wir hatten das ja am Anfang angesprochen, David, du hast es gerade mit Blick auf das Vigo-Spiel gesagt, so ein bisschen Durchschlagskraft nach vorne, Chancen rausspielen. Das ist auch eine Komponente, die auf die noch ein bisschen der Fokus gelegt wird. Na, wie kommt man möglichst schnörkellos und gefährlich vors gegnerische Tor?
Es sind ganz viele verschiedene Spielformen, die hier auf der Tagesordnung stehen. Teilweise auch wirklich nicht nur Spielformen, sondern auch einfach Angriffe, die ausgespielt werden, wiederholt werden, Abläufe. Philipp hat es angesprochen, dieses flach nach vorne, tief glatsch, gerne auch durch die Mitte. Das ist die Stärke vom VfB unter Sebastian Hoeneß und er hat dann am Rande auch gesagt, und es ist auch wichtig, nicht nur an Schwächen arbeiten, sondern auch Stärken erhalten, Stärken trainieren, da wieder dran arbeiten. Und da hast du gegen Vigo gesehen, du musst da dranbleiben, immer wieder trainieren und das machen sie jetzt, damit das auch in der neuen Saison wieder hinhaut.
Ja, du brauchst auch die Spieler dafür, ja. Also das ist gerade die, also sowohl Innenverteidigung als auch der tiefe Sechser, da muss halt einfach eine entsprechende Qualität und auch der Mut da sein, solche Bälle überhaupt erst zu spielen, damit diese Abläufe ins Rollen kommen können. Und da wird schon intensiv dran gearbeitet. Das sieht man schon. Und da fordert Hoeneß auch dasselbe, ob das jetzt ein Carrasco ist oder ein Čatović, das ist dem vollkommen egal. Da muss einfach eine gewisse Grundqualität da sein, sichtbar sein. Und Stand jetzt habe ich in diesen Trainingseinheiten nicht einmal gesehen, dass er sich wirklich, dass er großen Unmut geäußert hat. Im Gegenteil, das gab es schon mal, ja, dass er auch mal unterbrochen hat, gesagt hat, das ist jetzt hier nicht das, was ich sehen möchte. Aber dass ihm so richtig was nicht getaugt hat, das gab es nicht den Fall. Zumindest habe ich keinen gesehen, David, oder?
Ja, genau. Du siehst bei den taktischen Dingen schon, da geht er auch selber rein.
Ja,
ist ja genau. Oft so, dass Spielformen dann auch oft von Co-Trainern oder so gemacht werden. Aber wenn es dann wirklich um, wie wir jetzt einen Angriff taktisch aufbauen, wie da die Passfolge ist oder so, da unterbricht er selber und korrigiert. Ja.
Ganz oldschool mit Trillerpfeife.
Yes.
Ja, bitte. Die hört auch jeder. Ja, die kannst du nicht überhören. Philipp, so ein Trainingslager ist ja natürlich das eine, was das Team macht, die Einheiten, der Aufwand, das Sportliche, aber das andere ist auch so ein bisschen das Gefühlige, was so ein Trainingslager mit sich bringt. Oft sind Fans da, oft sind es immer dieselben Fans, die auch da sind, die sich kein Trainingslager entgehen lassen. Ihr hattet am Mittwochabend ein Pubquiz, unter anderem, wie nimmst du das Atmosphärische so wahr, auch außerhalb des Teams, so was die Fans angeht oder das, was sich sonst noch so tut im Ort?
Also das ist hier schon ganz ordentlich anders auch ein Stück weit zu den letzten Jahren. Ja, ich meine, es ist natürlich auch schon wieder eine Weile her, dass Fans so nah rankommen. Du hast vorher selbst gesagt, Neukirchen abgesagt, Japan schwierig. Da ist hier ist viel los. Also es ist nicht so wie bei Gladbach, wo hier 1500 Leute um den Platz rumstehen, zweimal am Tag, so wie es die letzten, also die Woche bevor der VfB hier ist, gewesen ist. Aber es sind schon ein paar hundert. Viel kleine Kinder auch dabei, die kommen super nah ran. Der VfB macht es prima, dass er mehrere Stationen zulässt, wo Autogramme, Selfies geholt werden können. Am Schluss stehen nochmal alle am Bus an, gehen reihum, du kannst alles hinhalten, Stifte werden ausgeteilt. Also tipptopp, was das angeht. Schöner Vibe und der Höhepunkt der bisherige war eben am gestrigen Abend unser Pubquiz, dass wir mit dem VfB zusammen veranstalten. Zuletzt ja in Berlin vor dem Pokalfinale und jetzt eben hier im Stüberl vom FC Rottach-Egern. Knallevolle Hütte, ich glaube, kommen die 80 Leute, die mitgespielt haben. Super Support vom VfB, Holger Laser und ich führen durch den Abend. Backend waren der Jeremy Jung von der Fanbetreuung und der Kollege Scheu, der hier sitzt, der einen Top-Job gemacht hat. Nebenher noch kurz eine Stillermeldung rausgebumst, als dann klar war, der hat dann doch eine Bänderverletzung und muss abreißen. Also das war ein schöner Abend, hat großen Spaß gemacht, ich glaube auch allen, die da waren, großen Spaß gemacht und hat einen Gewinner gefunden, der, ich habe leider mir nicht merken können, wie er genau hieß, aber vor dem ich nur alle Hüte ziehen kann, der hat dieses Quiz alleine gespielt, normal sind es ja so Dreierteams, die da so zocken, der hatte keine Mitspieler, kam auch später rein, hey, darf ich noch mitmachen? Ich habe irgendwie mich nicht anmelden können und so weiter. Haben wir natürlich Platz gefunden für ihn. Und der hat das Ding einfach mal alleine runtergerockt. Ja. Es gab 25 Fragen, das heißt auch 25 Punkte zu gewinnen. Am Schluss hat er sich im Stechen gegen eine Dreiergruppe durchgesetzt und hat das Ding gezogen. Und ich habe alle Hüte, kann ich da nur ziehen, die ich nicht aufhabe, vor diesem jungen Mann. Respekt.
Ich glaube, wir brauchen ihn zu unserem nächsten Quiz, vielleicht in unserem Video. Aufnahmeraum, wenn er Zeit
hat. Ja, möglich.
Wir könnten auch einem Philipp Meisel Paroli bieten.
Das ist richtig. Das ist unbestritten so. Wir haben euch ein paar Bilder und Zusammenfassungen, die findet ihr im Blog und auch auf Instagram haben wir ein bisschen was stehen. Da findet ihr ein paar Impressionen. Das nächste kann ich euch schon sagen, geht an diesem Freitag in die Bewerbung. Das heißt, der VfB Stuttgart wird einen Link kommunizieren. Da kann man draufklicken, sich anmelden mit Teamname. Wir werden in Heubach sein. Das ist in der Nähe von Schorndorf, wenn ich meine geografischen Kenntnisse mich nicht komplett im Stich lassen gerade.
Auch das riecht nach Wurst und Käseplatte. Ich kann mir
ja und Brauhaus Heubacher Bier kennt, glaube ich, jeder. Da ist für das leibliche Wohl gesorgt, wie es so schön heißt.
Ausgezeichnet. So, dann blicken wir noch ganz kurz auf das, was dann kommt. Ihr nehmt das Trainingslager mit, begleitet alles für unsere Leserinnen und Leser. Dann geht es nach Heimstetten. Dort findet ein Testspiel noch statt gegen den nächsten internationalen Gegner, gegen den FC Toulouse. Und auch wenn wir jetzt nur ganz, ganz kurz über diesen Test sprechen, ich lasse mir nicht nehmen, den Folgentitel so zu benennen. Toulouse or not Toulouse. Die Gelegenheit habe ich einmal im Leben und nie wieder. Mhm. Ja, tut mir leid. Heimstetten, da klingelt was. Da gab es auch mal dieses wüste Ding gegen Gladbach, hat uns Felix erzählt. Ne? Was erwartet ihr von dem Spiel? Welchen Wert, welchen sportlichen, auch gerade nach so einer harten Trainingslagerwoche?
Also vor 2 Jahren, du hast es angesprochen, ist es gewesen gegen Gladbach, auch in Heimstetten. Ich bin da gewesen, glaube 0-4 oder so und war nur 45 Minuten Spielzeit. Also es ist irgendwie böse gewesen damals. Aber die Saison, in der man dann Vizemeister geworden ist, nein, ist auf dem Heimweg so eine Stunde, fährt man dann hoch Richtung München und dann ist das östlich von München so eine kleine Anlage mit einer Tribüne, mit ein paar Reihen. Wird wieder ein langer Test werden, angesetzt sind 3x45 Minuten, dass also möglichst viele ihre Spielzeit kriegen und Toulouse in der letzten Saison in Frankreich, glaube ich, 10. gewesen, also dürfte ein Gradmesser sein.
Erwarte ich nicht. Ich erwarte das. Glaubst du nicht? Nein, ich erwarte einen relativ müden Auftritt von den Stuttgartern. Toulouse hat letzte Woche gegen Leipzig, glaube ich, ein richtiges Brett gekriegt.
Die werden sich was vornehmen, glaube ich halt. Also
ja,
Toulouse
aber
vielleicht
mehr als
VfB.
Also ich erwarte, was ich sehen möchte, ist mehr Dominanz mit Ball und besseres Kreieren von Tormöglichkeiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein richtig griffiger Auftritt wird nach dieser Woche, die schon, glaube ich, in den Beinen der Jungs Spuren hinterlässt.
Was ich weiß ist, ihr werdet das Spiel tickern für uns. Auch den könnt ihr dann bei uns nachlesen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser Guilty Pleasure. Gerne mal wieder Spiele so richtig mit der eigenen Tastatur tickern und seinen eigenen schlechten Humor unterbringen.
Richtig, genau. Ja, das waren noch Zeiten. Früher war das ja tatsächlich so, dass wir jedes Spiel vom VfB selbst getickert haben. Heute sind das nur noch Ausnahmen. Und die machen immer besonderen Spaß, das ist so, ja.
Samstag 16:30 geht's los, seid da gerne dabei. Ansonsten gilt natürlich, wie immer, denkt bitte dran, dass unsere App eingestellt wird. Alle Infos dazu findet ihr, wenn ihr diese App öffnet. Denkt auch vor allem dran, das Abo zu kündigen. Alle Infos findet ihr dann dort, wenn ihr das aufmacht, solltet ihr das noch nicht getan haben. Macht gerne mit bei unserem Tippspiel, das rechtzeitig zum Ligastart auch wieder dabei ist. Unter kicktipp.de/meinVfB. Zeigt der Welt, dass ihr besser seid als Meisel, Pavlic und Mahler, würde ich sagen.
Und Scheu?
Und Scheu? Wobei, ich weiß gar nicht, David, ja, wie warst du im Teamspiel, im Tippspiel letzte Saison?
Angemeldet am Anfang. Aber ich habe es dann, glaube ich, irgendwann schleifen lassen wegen ausbleibenden Erfolges.
Das sind die Kandidaten. So 20. Spieltag, ich bin 543. Ich tippe nicht mehr. Ich muss weg. Vielleicht wird's ja besser diese Saison, aber vor allem geht's, glaube ich, auch um den Spaß und für euch da draußen einfach uns da irgendwo unter ferner Liefen abzulegen. Dann würde ich sagen, ihr müsst gleich direkt weiter. Wir haben eine gute Stunde im Kasten. Ich sehe schon, ihr habt Hummeln Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Vielen, vielen Dank für eure Eindrücke aus dem Trainingslager. Weiterhin, ich wünsche euch viel Sonnenschein, gute Einheiten, gute Nachrichten, gute Gespräche, auch gute Begegnungen, weil das ist auch etwas, was das Trainingslager immer so mit sich bringt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. David, danke dir.
Danke auch.
Herr Meisel.
Pfiat.
Bis nächste Woche. Ciao.
Podcast. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.